Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, unter Saxophonklängen von Frau Tannhäuser begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Nachmittagstermin auf der Leseinsel Religion und freue mich, ein sehr spannendes Buch mit Ihnen jetzt kennenzulernen in dieser Stunde bis um vier oder kurz vor vier und vor allen Dingen auch lauter gerne und vor allen Dingen auch vier spannende Buchautoren mit hier im Gespräch zu haben. Und die möchte ich Ihnen gleich gerne vorstellen. Das Buch sehen Sie hier schon aufgebahrt, hätte ich fast gesagt, aufgebockt, aufgestellt. Druckfrisch ist es aus der Presse, kann man sagen, gekommen jetzt für die Buchmesse, trägt den Titel Eine Insel im Roten Meer, Erinnerungen an das theologische Seminar Leipzig, was vielleicht wie ein kleines Nostalgieprodukt von einer kleinen Zahl an Leuten klingt, entpuppt sich tatsächlich als ein exemplarisches Buch und Bild von Kirche und dem Weg der Kirche und des Christseins in der DDR, aber dazu später mehr. Zunächst erstmal meine Gesprächspartner. Zu meiner Rechten Professor Dr. Wolfgang Ratzmann, Jahrgang 1947 hier aus Leipzig. Herzlich willkommen. Er ist Mitherausgeber dieses Buches und war selbst Dozent am Theologischen Seminar dieser kleinen unabhängigen kirchlichen Hochschule in der DDR, die wir bald noch etwas besser kennenlernen werden, und zwar von 1987 an bis 1992. Hat evangelische Theologie studiert, war Gemeindepfarrer in Plauen, dann am Predigerseminar Dozent und dann am Theologischen Seminar und nach der Wende an der Theologischen Fakultät Leipzig Professor für praktische Theologie. Ich mache weiter mit dem meinem Namensvetter. Ach so, ich habe mich selber gar nicht vorgestellt. Wir machen die Seidels jetzt in einem Abwasch. Stefan Seidel, ich bin Redakteur der Evangelischen Wochenzeitung von Sachsen, Der Sonntag, auch ein empfehlenswertes Produkt. Und neben mir Dr. Thomas A. Seidel, Jahrgang 1958 aus Weimar. Er ist evangelischer Pfarrer und Oberkirchenrat und derzeit Beauftragter der Thüringer Landesregierung zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums, jetzt wahrscheinlich zur Durchführung des Reformationsjubiläums und ebenfalls Autor und Mitherausgeber dieses Bandes. Am Theologischen Seminar hat er von 1979 bis 1985 studiert. Und nicht nur das, auch viel drumherum erlebt, wie wir nachher in einer kleinen Lesung erfahren werden. Und last but not least, am äußeren, zu meiner linken Rand, Christoph Diekmann, Jahrgang 56 aus Berlin. Herzlich willkommen. Er ist weithin bekannter Autor und Reporter der Wochenzeitung Der Zeit seit 2004. Und was manche da vielleicht noch nicht wissen, ebenfalls Theologe und Student dieses theologischen Seminars in Leipzig seinerzeit. Ich habe jetzt gar nicht die Jahreszahlen gefunden, wann Sie genau in Leipzig waren.
Ich habe in Leipzig mit dem Studium angefangen, von 75 bis 78. Und die zweite Hälfte habe ich dann an einem Schwesterninstitut in Berlin absolviert, dem Evangelischen Sprachenkonvikt.
Das heißt, Sie haben kurz zeitgleich miteinander studiert, ne? Oder knapp sich abgewechselt. Gut, von ihm ist in dem Band der wunderbare Beitrag Hören Sie Druff erschienen, aus dem wir nachher auch noch etwas hören werden. Aber um erst mal kurz warm zu werden mit dem Buch, würde ich mal kurz fragen, eine Insel im Roten Meer bezogen auf die kirchliche Hochschule, das theologische Seminar, Herr Professor Ratzmann, was hat es mit dieser Metapher auf sich? Inwiefern kann man sagen, dass diese ungewöhnliche kleine kirchliche Hochschule eine Insel im Roten Meer war?
Der Titel ist natürlich etwas reißerisch, provozierend. Wir haben ihn aber nicht erfunden, sondern wir haben ihn übernommen von Wolf Kröttke, dem Berliner Systematiker, zunächst am Sprachenkonvikt und dann an der Humboldt-Universität. Der hat in einem Jubiläumsvortrag zur 50-jährigen Gründung, offiziellen Gründung des Theologischen Seminars Leipzig, diesen Titel gebraucht. Und wir haben ihn dann ihm entliehen und er war damit einverstanden. Das heißt aber auch, wir waren mit der Sache dann doch im Wesentlichen einverstanden, diesen Titel zu entnehmen, weil schon Kirche in der DDR eine bestimmte insuläre Situation erlebt hat und auch das Theologische Seminar oder die kirchlichen Hochschulen doch in gewisser Weise etwas Insuläres waren. Was das ist, können wir nachher noch ausführlicher erörtern. Natürlich ist das die Inselmetapher etwas doppeldeutlich. Die kann so ausgelegt werden wie abgeschottet oder Insel der Seligen, oder sie kann verstanden werden als ein Terrain, auf dem eben etwas Besonderes, Kostbares möglich ist. Und in diesem zweiten Sinne wollten wir es verstehen. Wir wollten es auch nicht so verstehen, als ob es nur dort, nur an der Kirchenhochschule in Leipzig diese Situation gegeben hätte, sondern solche insulären Züge gab es unter Umständen auch an der einen oder anderen theologischen Fakultät, aber nicht in dieser Konzentration.
Das Rote Meer, natürlich bildlich gesprochen auch für die ideologische Übermacht der SED-Herrschaft. Und vielleicht einfach mal, Sie waren Dozent, Sie waren Studenten an diesem theologischen Seminar. Haben Sie sich als Inselbewohner gefühlt, vielleicht Herr Seidel?
Ja, die Metapher ist natürlich noch weiterreichend. Für die theologisch Geschulten ist das Rote Meer, der Durchgang durchs Rote Meer angesprochen. Als Inselbewohner manchmal schon. Also ich glaube, dass wir, ich hatte das vorhin gerade im Gespräch gesagt, die besondere Situation hatten, dass wir auch auf Literatur zurückgreifen konnten, die andere nicht hatten, die auch an den theologischen Fakultäten der Universitäten im Giftschrank lagen. Wir waren ganz stolz darüber, dass wir auch die Frühschriften von Marx da studieren durften und hatten dann auch den Dozenten manches voraus. Also insofern war das schon von der Atmosphäre her ein sehr freies Studium und hat mir jedenfalls eine große Freude gemacht und insgesamt, glaube ich, auch meinen weiteren Lebensweg sehr geprägt.
Herr Dickmann, wie war es bei Ihnen? Inselbewohner, inwieweit?
Inselbewohner waren wir in gewisser Weise schon. Aber ja, nicht freiwillig. Ich habe das schon öfter erzählt. Also wenn man nicht in der FDJ war und kann deshalb kein Abitur machen und die Eltern protestierend erwirken einen Gesprächstermin bei der Genossin R, der Kreisschulrätin, und die erklärt dann mir als 16-Jährigem, sie tun nichts für das Volk, da tut die Volksmacht auch nichts für sie. Das heißt, sie sind von einer höheren Bildung ausgeschlossen, wie übrigens jedes Kirchenkind im Kreise Sangerhausen damals. Ich habe am theologischen Seminar studieren können, weil es dort die Möglichkeit gab, mit einem Facharbeiterbrief und einem dem humanistischen Abitur gleichzusetzenden Vorausbildungsjahr dort angenommen zu werden. Die Kirche wäre ja schön dumm gewesen, wenn sie junge Leute, die aufgrund von Kirchentreue kein Abitur haben konnten, in der DDR nicht immatrikuliert hätte. Aber ich vermisste schon das Gespräch mit anderen Fakultäten, das muss man sagen. Es gab auch die Gefahr einer gewissen, geradezu selbstüberhebenden Arroganz gegenüber dem, was da draußen um diese Insel herum im Lande passierte. Ich habe mich immer sehr für die DDR interessiert, nicht so sehr ideologisch, aber für die Geschichte des Landes und für seine Bewohner und für das, was da an Kultur geschah. Und sagen wir mal so, es gab Zeiten der Ebbe und der Flut. Und wenn Ebbe war, bin ich schon rausgelaufen. Und um das auch nochmal klar zu machen, manchmal beschweren sich theologische Absolventen der Universitäten der DDR, dass die
Theologen aus den kirchlichen Hochschulen immer so arrogant auftreten würden. Ihr habt ja sozusagen nicht richtig Theologie studiert. Ihr musstet zur GST und ihr hattet nicht den Giftschrank und so weiter. Letztlich gab es am Theologischen Seminar und am Sprachenkonvikt und in Naumburg auch faule Hunde. Und es gab an den Unisektionen ganz fleißige Menschen, die sich dieses ganz ungewöhnliche Studium als Lebensentscheidung zu Herzen genommen haben. Es hing in der DDR auch dort sehr viel vom eigenen Charakter ab.
Ja, also es ist keine verklärende Buch auf diese scheinbar goldene Zeit. Es wird differenziert beschrieben. Aber Herr Seidel, Sie haben ja während Ihrer Zeit in dieser Insel im Roten Meer, ein Stück weit einen Ausbruchversuch gewagt. Sie haben nämlich Ihren Wohnort verlegt aus dem engen Seminaristendasein in ein Dorf der DDR bei Leipzig. Und ich fände das jetzt ganz spannend, vielleicht einen kurzen Auszug aus Ihrem Beitrag Lindenhain zu hören, weil ja, das ist ja schon ein Stück weit die Insel verlassend und trotzdem draufbleibend.
Ja, wenn Sie mich dann auch noch fragen, wie es zu dem Buch kam, dann würde ich natürlich dann, aber das können wir ja nachholen.
Das holen wir danach jetzt.
Okay.
Wollen wir mal die Neugierde bestätigen.
Ich halte es gern. Dann brauche ich doch die Brille.
Wenn ich durch Lindenhain fahre, denke ich immer an Ihren Aufsatz, Herr Seidel.
Lindenhain liegt etwa auf halber Strecke zwischen Leipzig und Bad Düben. Zu der Zeit, als ich studierte in Leipzig, war das Pfarrhaus fast leerstehend und der dafür zuständige Pfarrer Steiger, da steht's. Er hatte angeregt, dass man dort also so eine Art Wohngemeinschaft machen könne. Und das haben wir dann auch gemacht, einige mit mir zusammen. Und ich lese ein paar Sätze aus diesem Text. Der heißt Lindenhain, ein studentisches Wohngemeinschaftsidyll. Ich habe es nicht lange ausgehalten. Die Gemeinschaftsschlafräume unter dem Dach des Theologischen Seminars in der Pauliststraße 17 waren bis zum letzten Winkel gefüllt mit Doppelstockbetten, Frauen und Männer in getrennten Dachkemenaten, versteht sich. Die quietschenden Bettgestelle im Männerschlafraum waren gut gefüllt. In gefühlt jedem zweiten Bett lag ein laut schnarchender Seminarist. In Klammern, möglicherweise gehörte ich auch dazu, Klammer zu. Dieses allnächtliche, vielstimmige Schnarchkonzert raubte mir den Nerv und die aufgrund mehr oder minder ausgedehnter Kino- und Kneipengänge eh schon recht kurze Nachtruhe. Ich zog eine Etage tiefer auf die Liege im Studierzimmer, doch da der erzgebirgische Kommilitone Johannes Schubert, mit dem ich mir dieses schmale, dunkle Quartier mit einem Blick auf den lauschigen Hof des Missionshauses teilte, ein komplett anderer Studier- bzw. Freizeitrhythmus hatte, hielt auch diese Lösung nicht lange. Doch dann ereignete sich plötzlich der erste außerherkunftsfamiliäre Wohnungsglückfall meines Lebens. Wenige Wochen später, bereits im Herbst 1980, ergab sich die Möglichkeit, in ein Fachhaus umzuziehen. Friedemann Steiger, da ist er, der umtriebige, gelegentlich auch schriftstellende Pfarrer aus Krippena, hatte unter den Studenten für ein gemeinschaftliches Wohnen geworben und eine konkrete Einladung ausgesprochen nach Lindenhain. Welch ein klangvoller, traumbildweckender Name, dachte ich. Meinen Schreibtisch im Miehaus, dem Missionshaus, dem Miehäuschen, nahm Wolfgang Diekmann ein, der Bruder von Christoph. Wolfgang trank extrem starken schwarzen Tee, rauchte Karo, spielte virtuos Mundi, also Blues-Mundharmonika, und konnte wie kein zweiter von uns ganze Textpassagen oder Gedichte von Goethe, Hesse oder Rilke auswendig rezitieren. Ihn nannten wir Börge, da er mit seinen langen, blonden Haaren und der runden Nickelbrille dem Sohn von Kjeld Jensen und seiner Frau Yvonne aus der dänischen Kult-Krimi-Komödie Die Olsen-Bande zum Verwechseln ähnlich sah. Wir fühlten uns ausgesprochen wohl in unserem neuen Pfarrhaus-Idyll. Zum ersten Mal eigene vier Wände, Räume, die wir nach eigenem Gutdünken gestalten konnten. Und weil wir unser Wohnwerk stolz präsentieren und unsere Landleben-Eindrücke mit Kommilitonen und Freunden teilen wollten, luden wir im Frühsommer zur ersten Lindenhainer Pfarrhausparty ein. Diese Feten, wie wir jene nicht selten thematisch gehaltenen Feierlichkeiten nannten, wurden zu einem festen Programmpunkt im Jahreskreis des Lindenhainer Pfarrhauses. Ich erinnere mich an eine Fete, die wegen plötzlich einsetzenden Regens unter das hohe Trockendach des Hauses verlegt werden musste. Die Festversammlung war in kleine Gruppen von je 3 bis 4 Menschen geteilt worden, mit der Aufgabe, aus willkürlich ausgewählten, auf Zetteln notierten Begriffen einen Werbespot zu formulieren und diesen in eine Spielszene einzubauen. Wilfried Engemann jonglierte mit den zugeteilten Begriffen Ehrlichkeit und Haut und intonierte lautstark durch einen zum Fernseher umfunktionierenden Pappkarton rufend den schlussendlich von uns preisgekrönten Slogan Echtleder, eine ehrliche Haut. Vielleicht noch den Schluss. Bei einer jener legendären Pfarrhausfeten, einem großen Sommerfest im Pfarrgarten, hatten wir zum wiederholten Male den Backofen in der Waschküche unterm Haus angeheizt. Und dieses Mal stand uns mit dem Mitstudenten Matthias Kunze ein Profi zur Verfügung. Er hatte im elterlichen Betrieb der Bäckerei Kunze in Werdau, seiner und meiner Heimatstadt übrigens, das Bäckerhandwerk erlernt. Bei der ersten Ladung des Ofens hatte ich meine Aufgabe als Ofenheizer übererfüllt. Der Backofen war entschieden zu heiß. Matthias musste einschreiten, prüfen und zum richtigen Zeitpunkt die große Fläche des Ofens nach einem besonderen System belegen. Die Brote und Pirocken gediehen nun ganz wunderbar. Wir hatten eine gute, gefüllte Zeit in unserem studentischen Wohngemeinschaftsidyll in Lindenhain. Im Juni 1983 wurde unsere Tochter Ernestine geboren. Eike und Monika Stemmler, 2 Mitbewohner in Lindenhain, hatten mittlerweile 2 Söhne, Dietrich und Nikolaus. Das Leben mit und in einem typischen DDR-Dorf, das gelegentliche Ausprobieren und Mittun in der Kirchgemeinde und nicht zuletzt die nachbarschaftliche Hilfe in der Mehrgenerationen-Pfarrhaus-WG bescherten uns viele wertvolle Erfahrungen, die wir später in unserem eigenen Pfarrhaus und in der pfarramtlichen Praxis reflektierten und anwenden. Im Frühjahr 1985, vor der Einschulung unseres Sohnes Gabriel, wollten wir nach Thüringen umsiedeln. Mit 2 befreundeten Familien hatten wir beinahe die Lohmühle bei Nägelstedt an der Unstrut gekauft. Doch dann zerschlug sich dieses Familien-WG-Projekt. Wir packten das Klavier, die rote Liege, den Kanonenofen und all die anderen Dinge in unseres Wohnsammelsuriums auf den Umzugs-LKW. Gemeinsam mit Sohn, Tochter, einer Katze und 2 Schafen zogen wir aus dem sächsischen Pfarrhaus in Lindenhain ins thüringische Pfarrhaus nach Ollendorf. Dort in jenem wunderbaren, von einer bewachsenen Muschelkalkmauer umgebenen Pfarrgehöft, gleich neben dem Pfarrhof mit dem hochaufragenden gotischen Dorfkirche, lebten wir weitere 18 Jahre. Doch das ist eine andere Pfarrhausgeschichte.
Vielen Dank, Thomas Aseidel, für diesen sehr eindrücklichen, atmosphärischen Bericht, der schon andeutet, es ging um wesentlich mehr als um theologische Curricula und zu vermittelnde Inhalte. Vielleicht eine kurze Runde. Inwiefern hat Sie dieses so wahrscheinlich ganz besondere Studium des Lebens und der Theologie am Theologischen Seminar für Ihr Leben geprägt, beziehungsweise Sie in Ihrer Lehrfunktion? Inwiefern hat Sie die Zeit am Seminar fürs Leben geprägt, Herr Diekmann?
Das Theologische Seminar war ja nicht einfach eine Ausbildungsstätte. Damals im Schwange war das emphatische Wort ganzheitlich. Also wenn man sich entschließt, Theologie zu studieren, dann öffnet man sich ganz und man lässt sich auch etwas fürs Leben erzählen. Ich hatte vorher den schönen Beruf eines Facharbeiters für Filmwiedergabetechnik erlernt. Das war eine Ausbildung, eine gute Ausbildung, aber das beanspruchte nicht mein ganzes Leben. Bei einem Studium wie dem der Theologie weiß man am Anfang nicht, wer man am Ende sein wird. Ich bin am Ende kein Pfarrer geworden. Das hatte gar keine Glaubensgründe, sondern ich stellte fest, dass ich so ein oller Einzelgänger bin. Ne? Ich wollte dann lieber was anderes machen. So bin ich ein entlaufener Theologe geworden, aber durchaus nicht kirchenfern oder gar fremd. Ich glaube auch, dass ich eine bestimmte pastorale Art behalten habe. Und selbstverständlich ist die eigene Disposition für die existenziellen Fragen des Lebens und Glaubens etwas, was man für immer bewahrt. und in immer neuen Lebenssituationen bewährt. Man muss das nicht jedem gleich auf die Nase binden, aber ich lasse mich durchaus darauf ansprechen, dass ich so einer bin. Ich finde das sehr schön, was auf dem Grabstein von Johannes Rau steht, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.
Ja, Herr Ratzmann, wie ist das bei Ihnen mit dem Nachhall dieser Zeit am theologischen Seminar?
Das theologische Seminar gehört bei mir ja nicht zu den längsten Strecken in meiner Biografie, sondern ich bin dort 5 Jahre gewesen. Es ist eine kurze Strecke im Vergleich zu den anderen Strecken. Von daher muss ich es ein bisschen sortieren. Es hat sicher für mein Berufsleben jetzt nicht die überragende und die einzigartige Bedeutung. Aber ich habe schon gelernt, dass das theologische Seminar ein besonderer Ort war, auf dem man sich bemühte, Theologie und Leben ein wenig mehr zusammenzuhalten, zusammenzubringen, als das dann später zum Beispiel an der theologischen Fakultät der Fall war. Im Vergleich zu heute waren die Studierenden viel verbindlicher am Ort. Das war zum Teil erzwungen durch die Situation. Man konnte nicht schnell woanders hin wechseln. Aber man lebte viel längerfristig miteinander. Man feierte miteinander und gerade die Feste und Feiern hatten eine ausgesprochen entlastende Funktion. Wenn man irgendwo gefrustet war, konnte man beim nächsten Fest in einem entsprechenden Sketch das auch mal dem Dozenten oder dem Kommilitonen unter die Nase reiben, freilich in der Kunst der humorvollen Darbietung. Auch die will ja gelernt sein und das ist auch für Pfarrer nicht schlecht, wenn sie diese Künste beherrschen. Es gab den Versuch, gemeinsam auch Andachten miteinander zu halten. Also so ein mehrere Elemente eines Versuchs, Theologie, die man ganz ernsthaft studierte, auch mit Leuten, die durch das Leben geschult waren, studierten, die nicht nur akademisch geschult waren. Viele sind mal eine Zeit lang Pfarrer gewesen, haben dann noch andere Kommunikationsformen gelernt als nur die akademischen. Also in dieser Lehr-Lerngemeinschaft gewesen zu sein, bedeutete für mich schon eine Herausforderung. Eine, die ich zum Beispiel mitgenommen habe, ist die, dass ich dann sehr bald dafür gesorgt habe, dass wir an der Theologischen Fakultät eine Art Begleitinstitut bekamen, das Evangelische Studienhaus, also einen Ort, wo junge Studierende miteinander wohnen können. Freilich nicht mehr in einer romantischen Pfarrhausatmosphäre mit Backofen, aber doch gestützt auf ein Wohnküchenmodell, also in WGs, immer gruppiert um eine Wohnküche herum. Und dieses Modell funktioniert auch bis heute. Und das ist vielleicht so ein bisschen bleibendes Erbe.
Das Stichwort Lebensnähe und Theologie. Und vielleicht zum Abschluss, Herr Dr. Thomas A. Seidel, wenn ich das so lese, Sie haben sogar auch Cannabispflanzen da angepflanzt und eher, das muss man nicht raten, aber ein hippie-mäßiges Dasein geführt. Jetzt Oberkirchenrat, was lebt noch in Ihnen weiter aus dieser Zeit? Was ist das, was vielleicht bei Ihnen danach wirkt?
Cannabisanbau lebt nicht weiter. Das war so ein Grund einer heftigen Auseinandersetzung mit meinem Sohn, der das vorgeschlagen hat, dass wir den Pfarrgarten in Ollendorf doch großflächig mit Cannabis anbauen könnten. Das haben wir dann strikt untersagt. Nein, also was, das habe ich ja angedeutet, auch in dem, was ich vorgelesen habe, die Erfahrung des Zusammenlebens, auch mit anderen, die als Theologiestudenten auf dem Wege ins Pfarramt gewesen sind, im Unterschied zu dir, sind wir ja dann auch, wie Eike Stemmler zum Beispiel oder andere, ins Pfarramt gegangen, dass man sich da, dass man so erste Übungen machen konnte, dass man auch manches, was im Studium sehr verkopft kam, selbstverständlich nicht, von Wolfgang Ratzmann, konnte man im Gespräch oder auch im Ausprobieren auf eine besondere Weise erden. Das ist schon, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Und ich merke auch bis heute, ich lebe jetzt zwar in Weimar, es ist nicht gerade eine Großstadt, aber das Leben auf dem Land, das Leben auf dem Dorfe,
Das hat bis heute für mich was sehr Ansprechendes und vielleicht mache ich das demnächst auch wieder.
Ja, ich würde vorschlagen, nochmal reinzuhören in diese wunderbaren Geschichten. Und Herr Dickmann hat eine beigesteuert mit dem schönen sächsischen Titel Hören Sie Druff. Und zwar handelt das von einem Dozenten, der zunächst mal nicht mit im offiziellen Erinnerungsblatt der Dozenten des theologischen Seminars erschienen ist. Aber Sie fordern die Erinnerung an ihn ein.
Das war eine ganz merkwürdige Sache. Nach der Sprengung der Universitätskirche St. Pauli 1968 bestand der Staat darauf, es müsse auch ML-Unterricht erteilt werden. Großes Ringen hin und her. Zwei Vorschläge des Staates wurden abgelehnt. Das war vor meiner Zeit. Der dritte wurde dann akzeptiert. Und das war Roland Fichtner, von uns genannt Pfarrer Fichtner. Einmal in der Woche donnerstags zogen wir frohgemut aus in die Thomasschule und empfingen dort einen wahrhaft volkstümlichen ML-Unterricht von einem Schlitzohr, von einer Schwegnatur. Ich lese das gleich vor, aber vorher lese ich noch so ein paar Charakterisierungen unserer lieben Dozenten. Wenn man älter wird und zurückblickt, stellt man fest, dass das alles unglaubliche Typen gewesen sind. Und man interessiert sich dann auch stärker für den Dozenten als solchen, nicht nur gegenüber zur studentischen Situation. Ich merke, dass dieser Korpus der Seminarsdozenten natürlich auch durch Druck zusammengehalten wurde. Die waren ganz unterschiedlich, aber ihnen gemein war ein humanistisches Bildungsideal, ein bürgerlich-humanistisches Bildungsideal, über die Zeiten zu retten, von denen niemand wusste, wann diese Zeiten enden würden. Und da lese ich einfach ein bisschen was. Und einer von denen, der jetzt aber nicht vorkommt, das ist mein lieber Griechisch- und Lateindozent Eberhard Fischer.
Auch hier anwesend im Publikum.
Genau. Der mir in der Griechischprüfung persönlich das Prädikat fauler Hund erteilt hat. Keineswegs. Wo ist denn das hier jetzt? Halt mal ganz kurz ein bisschen. Die monodisziplinäre Enge einer Hochschule, die ausschließlich Theologen produziert, war dem Dozentenkollegium bewusst. Um Altsprachen und die klassischen Disziplinen der Theologie wand sich ein Kranz fakultativer Lehrveranstaltungen. Literatur vermittelte Ursula Geiler, eine lyrisch durchglühte Dame, die Augen gerötet von nächtlicher Lektüre. Ihr zu gefallen sann und schrieb ich einen Sommer lang über Thornton Wilders Theodizee-Novelle Die Brücke von San Luis Rey. Der markige Historiker Karl-Heinz Blaschke, Dekan des Hochstifts Meißen, bot Seminare über mittelalterliche Stadtgeschichte und die Weimarer Republik. Es hieß, in seinem Garten stehe ein Bismarck-Denkmal. Der Kunstgeschichtler Eberhard Dutschmann kurierte die protestantische Blindheit für Malerei. Schockierend traf uns sein Satz: Ich werde es den Amerikanern nie verzeihen, dass sie bei der Bombardierung von Leipzig die neogotische Peterskirche nicht getroffen haben. Getroffen wurde Eberhard Dutschmann, und zwar vor einem halben Jahr von mir in Dessau, und er sagte, er stehe noch zu dem Satz. Ein unergründlicher Charakter war Gottfried Steyer. Er unterrichtete schlicht gesagt Sprachen. Das zweibändige Griechisch-Lehrbuch Prospegen Hodos, Der Weg zur Quelle, hatte er selbst verfasst. Schwungvoll sang er mit den Studenten seine griechische Version von Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Steyers Multilingualität konnte Minderbegabte das Fürchten lehren. Er hielt sie für selbstverständlich. Einigen sich, er beherrschte 17 Sprachen oder waren es 77, einigen sie sich, sprach er zu Semesterbeginn, wenn drei oder vier von ihnen irgendeine Sprache lernen wollen, unterrichte ich sie. Glücklicherweise umfasste diese beängstigende Kompetenz nicht sämtliches Wissen der Welt. Einst besuchte Steyr den Studentenseelsorger Wolfgang Geilhufe. An Geilhufes Wand hingen die berühmten Fische von Paul Klee. Steyr begab sich nah ans Bild. Er erkannte weder das Werk noch, dass er einen Druck besah. Bewundernd rief er: Bruder Geilhufe, Sie malen? Der fakultative Sportunterricht oblag dem Altphilologen Wilhelm Haupt. Der schmächtige Senior spielte mit uns Hallenfußball. Wir faulten ihn selten, da er über 70 war. Langhaarige Studenten beiderlei Geschlechts titulierte er Fräulein. Wie peinlich, wie lächerlich im Jahre 1975. Musikalisch existierte am Seminar nur Klassik. Doch Fräulein Diekmann erwirkte eine Vorlesungsbefreiung, um zum Jazz-Jamboree nach Warschau zu pilgern. Haupt nahm mich nun doch als Mann zur Seite und warnte vor Polenmädels. Und dieser Jess, sprach er besorgt, da soll ja Rauschgift im Spiele sein. So, und jetzt kommen wir also zu Pfarrer Fichtner. In seinen frühen Jahren betrieb der SED-Staat Antikirchenkampf. Der fromme Kultus wurde zugestanden, ansonsten war die Machtfrage geklärt. Der Tod der Religion schien auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Die späte DDR war bereits ein evolutionär verändertes Land. Gewiss zweifelten auch viele Genossen am Realsozialismus und am neuen Menschen und wussten, was die Gesellschaft an ihren Christen besaß. ML-Dozent Fichtner formulierte zu unserem Willkommen sein Credo: Hören Sie drauf. So sprach er in wonnigstem Pleißedeutsch. Lassen Sie mich in Ruhe, dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Und wir vertragen uns prächtig. Und wenn Sie schön drauf hören, erzähle ich Ihnen zum Schluss populäre Beispiele aus meiner Karriere. Das lohnte immer. Fichtner schien eine Schwegnatur. Ein wohlgerundeter Lebemann in den sogenannten besten Jahren lehrte seinen Katechismus. Mehrwert, Produktionsmittel und Produktionsgegenstand, entfremdete Arbeit, doppelt freier Lohnarbeiter. An populären Beispielen war kein Mangel. Hören Sie drauf, erklärte Fichtner. Im Kapitalismus herrscht das Wolfsgesetz. Aber bei uns im Sozialismus wird es doch geben, Einkommen wegen 3000 Mark der Kassiererin vom Zentrum Warenhaus der Omme einzubochen. Auch Klausuren waren zu schreiben. Mancher schummelte pennälerhaft. Fichtner sah es und ließ gewähren. Einzuschreiten war unter seiner Würde. Er trat ans offene Fenster und rauchte hinaus. Oder er besichtigte den Flur. Vorzeitige Fertigstellung honorierte er mit Storys aus seiner pädagogischen Glanzzeit. Einst geleitete Fichtner bildungsunwillige Schüler zum Abschluss der 6. Klasse. Manch schlichter Geist habe ihm vertraut wie einem Vater. Der eine hatte ständig Liebeskummer, erzählte Fichtner. Aber nicht, weil er keine abkriegte, sondern zu viele. Der konnte sich nie entscheiden. Der kam immer mit Passbildern. Herr Fichtner, welche soll ich nehmen? Sag ich, ein Mann muss den ganzen Charakter betrachten und hier sehe ich bloß den Kopf. Auch Fichtner vernahm, dass ich zum Jazz nach Warschau wollte. Er warnte nicht vor Polinnen und Drogen. Er bat um ein Mitbringsel, das er bezahlen werde. Einen Deo-Roller der westlichen Marke Back. Da staunen Sie, sprach der Genosse. Ich pflege mich nämlich mit relativ attraktiven Damen zu umgeben.
Ja, vielen Dank, Herr Diekmann, diesen äußerst unterhaltsamen Abschnitt. Die Sache mit Herrn Fichtner hat dann noch ein Nachspiel, auch ein Nachwendenachspiel, aber das können wir dem geneigten Leser überlassen, der das dann noch nachlesen kann auf eigene Weise. Meine Frage ist noch, 27 Jahre nach dem Ende der DDR, viel wurde schon geforscht und gesagt, auch über die Rolle der Kirche in der DDR. Was gab nun eigentlich nochmal den Anstoß für dieses Buch, Herr Seidel?
Ja, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, taggenau vor 3 Jahren, ich habe mir das gemerkt, weil meine Frau heute Geburtstag hat, sonst merke ich mir sowas nicht, waren Ernst Koch, also einer der Dozenten, und mit seiner Frau und ein Kommilitone, Heiko Franke, mit dessen Frau und ich, mit meiner Frau in Rom. Und wir gingen am Vormittag zu St. Paul vor den Mauern und Ernst Koch sagte, es ist eigentlich schade, dass die Geschichte des theologischen Seminars bislang so wenig aufgearbeitet wurde und erzählt und berichtet wurde, erforscht wurde. Und so haben Heiko und ich dann versprochen, dass wir uns darum kümmern werden. Und es kam zu einer ersten Einladung in die Wohnung von Kochs. Und ein Forschungsprojekt wurde angeschoben, das Frau Professor Veronika Albrecht Birkner jetzt fortführt. Und dieses Erzählbuch, das Wolfgang Ratzmann und ich erarbeitet haben, ist, wenn man so will, ein Nebenprodukt dieser natürlich entsprechend seriösen und ordentlichen historischen Forschung.
Ja, die ist sozusagen angelaufen, eine wissenschaftliche Erforschung dieser Jahrzehnte des theologischen Seminars. Im Vorwort deuten Sie an, Herr Professor Ratzmann, dass manches noch nicht richtig geklärt ist aus dieser Zeit. Woran denken Sie da? Was soll bei dem Forschungsprojekt herauskommen?
Es gibt ja immer mal wieder in bestimmten Zeitungen Vorwürfe an kirchliche Institutionen. Es kann mal die Diakonie treffen aus früheren Zeiten. Ich sehe gerade den Diakoniechef hier stehen. Oder es kann auch mal so eine kirchliche Hochschule treffen. Vorwürfe, die zum Beispiel sagen, ihr habt ja der DDR zu Willen gehandelt an dem sogenannten Freiraum theologisches Seminar. Ihr habt ja gemacht, was die Oberen von euch wollten. Wieso? Ihr habt zum Beispiel Leute exmatrikuliert, weil sie sich an den Demonstrationen während der Wende beteiligt haben oder an den Friedensgebeten. Da kann man nur hoch und heilig versichern und sagen, das haben wir nicht. Aber wenn erstmal so ein Vorwurf im Raum steht, dann ist es relativ kompliziert, ihn aufzuklären. Einige Kollegen haben noch bestimmte Akten in ihren Schreibtischen, können es dann auch mal wieder mit einer bestimmten Akte widerlegen. Aber es können solche und andere Vorwürfe sein, wo es gut ist, wenn eine Institution mal wissenschaftlich, historisch exakt aufgearbeitet worden ist. Und das verspreche ich mir von so einer Arbeit, dass sie zum Beispiel diese These in Frage stellen kann. Nebenbei gesagt, es ist so, dass einige von den Berufsrevolutionären der Wendezeit dann auch nicht mehr besonders gute Leistungen vollbracht haben, dass sie durch Prüfungen gefallen sind. Und da kann es sein, dass jemand dann in diesem indirekten Falle dann auch exmatrikuliert worden ist. Da war aber nicht die politische Beteiligung der Grund, sondern die Bindung eben an eine ganz andere Verpflichtung, die dann ihre Konsequenzen hatte. Aber solche und Ähnliches kann man aufklären. Und ich erhoffe mir auch zweitens, dass die Bedingungen eines Theologiestudiums, in dem man versucht hat, Lehre und Leben, geistliches Leben und geistliches Infragestellen oder theologisches Infragestellen stärker beieinander zu halten, dass man da auch die Strukturen ein Stück aufdeckt, aufzeigt und dass es etwas Zukunftsweisendes haben könnte für das Theologiestudium heute. Mhm.
Sie deuten an, dass es sozusagen nicht nur ein Inseldasein war, sondern eben auch immer eine Gratwanderung offenbar als mehr oder weniger eigenständige Hochschule in einem von der SED-Ideologie dominierten Wissenschaftsbetrieb. Herr Dr. Seidel, Sie haben sich viel mit DDR-Kirche befasst. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, die Rolle der kirchlichen Hochschulen, des theologischen Seminars für die DDR-Kirche, wie würden Sie die veranschlagen und wie sah das aus, diese Gratwanderung zwischen Anpassung an Vorgaben, sonst hätte man vielleicht schließen müssen, und Aufrechterhaltung eines möglichst großen Freiraums, Spielraums?
Also Christoph Diekmann hat es vorhin ja angesprochen. Es war so, dass Dazu gehörte ich auch, es ja Menschen gab, die übrigens nicht aus dem Pfarrhaus kamen. Bei dir war es ja an, du kommst aus dem Pfarrhaus, ich nicht. Die aber durchaus intellektuell und auch sonst in der Lage waren, ein Studium aufzunehmen, das aber nicht durften aus bestimmten politischen Gründen. Und dass sich Menschen wie ich, der ich eigentlich lieber Tiermediziner geworden wäre, dann als evangelischer Theologe wiederfindet. Aber das ist jetzt auch nicht ganz tragisch. Und ich denke, dass es eben auch ganz andere Biografien gab, die dann später, vielleicht heute, nicht unbedingt Theologie studieren, mangels Alternativen, sondern die eben dann dieses Studium wählen, weil dieses Studium für sie in besonderer Weise auch eine Rolle spielt oder für ihr Leben eine Rolle spielen soll. Insofern sind die sozusagen Rekrutierungsbedingungen heute ganz andere, als es damals gewesen sind. Dass es so gewesen ist, nicht ganz freiwillig, sozusagen durch einen vormundschaftlichen Staat erzwungen, hat, um auf Ihre Frage zu antworten, der evangelischen Kirche in der vormaligen DDR eine Vielfalt an interessanten Pfarrerinnen und Pfarrern beschert.
Und zu dem Stichwort Anpassung und Freiraum, wie war das an der Theologischen Hochschule? War das ein ständiges Aushandeln mit den Oberen? Manchmal auch was Schwäghaftes auch, sich zu behaupten? Oder war es auch ernster, dass man immer am Rande auch von Repressionen stand? Erinnern Sie sich da?
Jeder Rektor hatte gelegentlich einen Besuch von jemandem vom Rat des Kreises zu erwarten. Es wurde der Tatsache, dass es eine kirchliche Hochschule in Leipzig gibt, unter dem Namen zunächst Missionshaus, dann Theologisches Seminar, Missionsseminar, Theologisches Seminar, wurde natürlich widersprochen, weil Bildung, so der Anspruch des SED-Staates, ganz und gar staatliche Angelegenheit sei. Wenn das Seminar geduldet wurde, vor allem nach der juristischen Gründung, war es dann also in eigener Trägerschaft. Vorher konnte man das Seminar immer sozusagen matig machen als ein Ableger der Mission. Und Mission durfte es ja in der DDR nicht mehr geben. Aber seitdem es dann juristisch selbstständig geworden war, 1964, gab es natürlich immer wieder solche Anfragen. Im Zusammenhang mit der Sprengung der Universitätskirche gab es den massiven Druck von staatlicher Seite. Könnt ihr denn das zulassen, dass da auch eure Leute mit dabei sind und an führender Stelle, die dem widersprechen, die da demonstrieren dagegen und ähnliches mehr? Und jeder Rektor musste immer den schmalen Grat versuchen, einerseits die Weiterexistenz dieser Hochschule zu sichern und dabei um gut Wetter zu bitten, sozusagen bei den Oberen, und andererseits aber mutig dann vor allem intern dafür zu sorgen, dass der Betrieb weiterging und dass diese Hochschule eines guten Rufes sich erfreute. Und das war so eine Gratwanderung. Ich denke, es gehört mit zur positiven Seite dieser Institution, dass fast alle Rektoren dieser Aufgabe gerecht geworden sind. Es gab aber einen, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, der steht aber im Buch, der ist ihr nicht gerecht geworden und hat mit der Stasi zusammengearbeitet. In der langen Geschichte ist es Gott sei Dank nur einer gewesen. Und da scheinen auch persönliche Motive eine Rolle gespielt zu haben. Auch deswegen bin ich dankbar für eine wissenschaftliche Aufarbeitung, um mal genau rauszukriegen, wie lag das damals unter der Ägide des entsprechenden Rektors.
Ja, wir neigen uns...
Darf ich noch was ergänzen? Den Versuch, dass die Hochschule sozusagen auch weiterzuführen, hatte mit ganz praktischen Dingen zu tun. Zum Beispiel, kriegen unsere Studenten die Fahrpreisermäßigung bei der Reichsbahn oder nicht? Das heißt, man bezahlte ein Viertel von dem Bahnpreis und dafür machte man dann einen Kuhhandel, über dessen Moralität man im Nachhinein gut schwadronieren kann. Ist das fair? Um des Fahrpreises bei der Reichsbahn willen einen Kuhhandel zu machen und ML-Unterricht zu erdulden.
Marxismus-Leninismus-Unterricht.
Das ist so eine grenzwertige Angelegenheit. Die Berliner haben das nicht so mitvollzogen. Die haben andere Möglichkeiten gefunden, ihren Weg zu gehen. Die Leipziger haben sich damals aus bestimmten Gründen so entschieden. Aber freilich, Herr Fichtner war eben kein Mitglied des Kollegiums, weit entfernt davon.
ja, wir neigen uns dem Ende und ich möchte einen kleinen Sprung nochmal in die Gegenwart vollziehen. Wenn man so bildhaft damals sagen konnte, die kirchliche Hochschule oder vielleicht sogar die Kirche war eine Insel im Roten Meer der gleich geformten Ideologie, ein Gegenraum. Wie ist denn das heute? Ist heute alles gut oder mit welcher Metapher vielleicht könnte man die Kirche oder vielleicht auch das Theologiestudium heute benennen im gesellschaftlichen Kontext? Stichwort vielleicht Neoliberalismus als sehr vorherrschende Ideologie. Vielleicht Herr Diekmann noch mal mit so einem Halbblick von außen. Wie würden Sie die Rolle der Kirche heute beschreiben?
Wir haben in der DDR als Protestanten in einer Zeit gelebt, die seit der Reformation ganz einmalig war. Der Protestantismus hat eine lange Anpassungsgeschichte an weltliche Mächte. Das fing an mit Luther, der seinen Schutzfürsten Friedrich den Weisen brauchte. Und das ging dann weiter mit der Allianz von Thron und Altar und der Heiligung des preußischen Militarismus. Ich habe auch versucht, mir klarzumachen, was haben die staatlichen Erlauber und Verbieter in der DDR eigentlich gegen die Kirche? Sie hatten vor allem zweierlei gegen die Kirche. Erstens weltanschaulich, das ist ja Aberglaube oder wie auch immer. Aber zweitens, über die Jahrhunderte hinweg stand die Kirche immer auf der Seite, ich sage es jetzt mal so ein bisschen vulgär, marxistisch der Unterdrücker, der Ausbeuterklasse, wie auch immer. Und das war ein ganz großer Kulturkontrast. So, und mittlerweile sind diese Fronten aufgelöst und ich beobachte durchaus Anzeichen, sagen wir mal, der Restauration. Die DDR war ein weitgehend atheisiertes Land. Die Kirche war keine Volkskirche mehr. Als Christ wusste man sich in der Minderheit. Und man merkt zum Beispiel in Berlin, die Gemeinden haben großen Zulauf, wachsen, aber es sind meistens westzugezogene Menschen, die natürlich unsere Erfahrungen nicht gemacht haben. Und die Prägungen der DDR-Kirchgemeinden, zum Beispiel im Widerstand zum Staat gegen Aufrüstung und Militarisierung, unbeeindruckt zu bleiben von Äußerungen staatlicher Macht, zu sagen, wir müssen nicht überall mitmischen, aber wir sagen unser Wort, wir glauben, es ist das Wort Jesu Christi. Das nimmt ab. Also ich habe nach langer Zeit am vorigen Sonntag mal wieder predigen dürfen in Potsdam über den Turmbau zu Babel. Das war eine Predigt, die sich mit dem dort von vielen Betriebenen und von vielen Verdammten Vorhaben beschäftigte die Garnisonkirche, also das Walhalla des preußischen Militarismus wieder hochzuziehen. Ich glaube nicht, dass die Ablehnung dieses Baues eine kirchenleitende Leidenschaft ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und um es ganz klar zu sagen, ich glaube, dass eine Militärkirche nicht zur Versöhnungsgeschichte des Evangeliums gehört.
Ja, danke, Herr Dr. Seidel. Sie haben auch noch eine Anmerkung, Kirche heute.
Sie hatten auch nach dem Studium gefragt. Ich habe heute Morgen bei einer anderen Veranstaltung des Univerbundes Jena, Leipzig und Halle-Wittenberg zu reden gehabt und im Randgespräch gehabt, dass manch einer der jetzig Lehrenden sich Sorgen macht, weil unter dem aktuellen Säkularisierungsdruck, den es auch gibt sozusagen in diesem Lande, manche der Theologen offensichtlich in so einer Art vorauseilenden Gehorsam gar nicht allzu sehr vom Glauben, jedenfalls nicht von ihrem persönlichen sprechen, weil das karriereschädigend sein könnte. Also das war für mich doch erschreckend. Ich hoffe, dass das nur Einzelfälle sind, denn das war in der Tat etwas, sieht man mal von Pfarrer Fichtner ab, was die Lehrenden im Missionshaus und auch an anderen Stellen ausgezeichnet hat, dass sie ihre ganz persönlichen auch religiösen, spirituellen Prägungen und ihre Lehre miteinander ins Spiel gebracht haben und insofern auch nicht nur in der Lehre etwas uns weitergegeben haben, was man mit dem Kopf zu verstehen versucht, sondern dass sie auch von ihrem Herzen her, also dem Zentrum sozusagen des Glaubens her, ihre Arbeit ernst genommen haben. Und ich glaube, das zeichnet einen guten Theologen aus. Und ich wünsche mir, dass sozusagen jetzt nun einem neuen Zeitgeist folgend die Theologie nicht das Herz preisgibt und nur noch sozusagen kopffüßlerisch unterwegs ist.
Ich
würde mal noch ergänzen, dass in diesem Buch ein Beitrag des jetzigen Wiener praktischen Theologen Wilfried Engemann steht. Und Wilfried Engemann bringt seinen Weg am theologischen Seminar auf einzelne Metaphern, die ich also sehr interessant finde. Er sagt, wenn man auf die Fahrt aufs offene Meer wagen will, und er meint damit den Dienst eines Pfarrers in dieser ja eher säkularisierten Welt, dann muss man aufpassen, dass man nicht Schiffbruch erleidet. Schiffbruch zum Beispiel kann man ja erleiden, wenn es einem nicht gelingt, den Glauben so anderen auch weiterzugeben, dass er verständlich wird, dass er irgendwie relevant wird für das eigene Leben, dass er ohne Herz daherkommt, vielleicht nur als Kopfgebilde. Und er schlussfolgert daraus, um nicht diesen Schiffbruch zu erleiden, muss es möglich sein, im Studium ja lieber einen Stimmbruch zu erleiden. Das ist natürlich ein männliches Bild, aber Sie wissen, was gemeint ist. Also im Studium doch einen gewissen Bruch zu erleiden, durch eine enge Pforte hindurch zu müssen mit dem eigenen Kinderglauben, um so dann auch als Pfarrer den Erwachsenenglauben, den relevanten Glauben für heute verantworten zu können. Und da lobt er am theologischen Seminar ausgesprochenermaßen Lehrerfiguren, die ihm diesen Freiraum ermöglicht haben, durch langes Schweigen oder durch welche Form auch immer, immer eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht haben und Zeit gewährt haben, dass der Einzelne zu sich selber kommt und nicht nur zu einer vorgegebenen Meinung.
Ja, vielen Dank. Das ist ja ein gutes Bild und eine Frucht dieser Zeit, dieses Buches. Ich bin Leiter der Herder Uhr auch und muss sagen, dass wir schon ans Ende gelangt sind. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die sehr lebendigen und eindrücklichen Beiträge, Herr Dickmann, Herr Dr. Seiler, Professor Ratzmann. Und Ihnen kann ich natürlich wärmstens empfehlen, weiter zu schmökern in dem Buch, dass es jetzt auch zu kaufen gibt an dem Stand der Evangelischen Verlagsanstalt, wie ich gerade noch gehört habe. Und ansonsten... Wo? Hier hinten ist der Büchertisch. Der Gang durchs Rote Meer. Genau. So. Und jetzt hören wir nochmal die Frau Tannhäuser am Saxophon und Ihnen allen wünsche ich noch einen angenehm anregenden Buchmessetag und alles Gute. Vielen Dank Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.